أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle segnen, und möge Allah azza wa jal uns die Aufrichtigkeit bescheren, und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüder hier in Braunschweig, möge Allah sie reichlich belohnen für ihre Arbeit und auch für ihre herzliche Einladung. Heute, inshallah ta'ala, wollen wir uns mit unseren Herzen befassen. Möge Allah unsere Herzen reinigen. Es geht also heute nicht um die anderen, sondern es geht um den Einzelnen. Es geht darum, wie ist meine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie geht es meinem Herzen? Denn in dieser Welt, in der wir leben, beschäftigen wir uns mit vielen verschiedenen Themen, ob weltlich oder religiös, aber leider sehr, sehr selten mit unseren eigenen Herzen. Wie steht es um meinem Herzen? Ist es gesund? Oder hat eine Krankheit mein Herz befallen? Möge Allah uns heilen. Behandle ich mein Herz oder vernachlässige ich es? Ernähre ich mein Herz oder ist es am Verhungern? Und daher wollen wir heute, inshallah ta'ala, in diesen Vorträgen über dieses Thema sprechen. Und zwar anhand einiger Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und ich versuche, einige Hadithe zu erwähnen, die vielleicht nicht so geläufig sind, vielleicht nicht so bekannt sind, damit wir noch ein paar Einblicke bekommen in die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, also in die Hadithe. Denn allgemein, vielleicht kennen viele den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und im Körper ist ein Organ oder ein Klumpen. Wenn es gut ist, ist der ganze Körper gut, und wenn es schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht. Dies ist das Herz. Wer von euch kennt diesen Hadith? Also dieser Hadith, den hat der ein oder andere schon einmal gehört, und er ist natürlich ein grundlegender Hadith in der Wissenschaft über das Herz. Denn er zeigt, dass das Herz ein Motor ist, ein Antrieb ist. Wenn dieser Motor gesund ist, dann treibt er dich voran zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dieser Motor aber defekt ist, dann wirst du nicht voranschreiten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt praktisch, die Trägheit in der Ibadah, dass man nicht viel betet, nicht viel fastet, nicht viel Dhikr aufsagt, der Grund dafür ist dein Herz. Denn du kannst nicht von einem Zustand zum nächsten gelangen, ohne dass dein Herz repariert wird oder sogar neu geboren wird. Also möchten wir uns einige Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam uns näher anschauen und die Erläuterung dieser Hadithe uns betrachten. Der erste Hadith ist der Hadith von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, der sagte: Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, die Herzen der Kinder Adams sind zwischen zwei Fingern Allahs oder Fingern des Barmherzigen. Er dreht und wendet sie, wie er möchte. Dieser Hadith ist vielleicht auch etwas bekannter, und der zeigt uns, dass derjenige, der dein Herz wenden kann, Allah ist. Er wendet es zum Guten. Ohne Allah subhanahu wa ta'ala wirst du nicht dein Herz zum Guten wenden können. Also müssen wir Allah anflehen, dass er unsere Herzen zum Guten wendet. Und deswegen gehörte zu den Bittgebeten des Propheten sallallahu alaihi wasallam: O du, der du die Herzen drehst und wendest, wende mein Herz hin zur Religion. Also festige mich in der Religion. Und das Herz wurde Herz genannt, weil, oder das Herz im Arabischen, Al-Qalbu, wurde Al-Qalb genannt vom Wenden. Al-Taqallub bedeutet etwas zu wenden. Und Al-Qalb, ganz wörtlich gesehen, ist das Wenden, also ein substantiviertes Verb. Also das Wenden, Al-Qalbu, von einem Zustand zum anderen Zustand. Und deswegen sagen die Gelehrten, Al-Qalb wurde so genannt wegen dem Taqallub, also weil dieses Herz eben sich dreht und wendet. Wer wendet es? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der zwischen seinen beiden Fingern, subhanahu wa ta'ala, die Herzen der Schöpfung ist. Und wir, Ahlus Sunnati wal Jama'a, bestätigen natürlich diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala und deuten sie nicht um, ja, wie es die anderen Sekten machen, sondern wir sagen, dies ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, also bestätigen wir diese Eigenschaft. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte das Herz im Koran an mehreren Stellen. Und er sagte uns, dass derjenige am Tag der Auferstehung ein erfolgreicher Mensch ist, der mit gesundem Herzen ankommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An jenem Tag, an dem weder Vermögen noch Kinder etwas bringen, du kannst am Tag der Auferstehung deine Rettung nicht kaufen mit Geld. Und am Tag der Auferstehung werden die Kinder, die du hattest, dir nicht helfen. Ganz im Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass jeder um sich selbst kümmern wird. Sogar so weit geht, dass man bereit ist, dass die ganze Menschheit in die Hölle gehen möge. Hauptsache ich gelange ins Paradies. So werden sich die Menschen voneinander lossagen, Yawm al-Qiyamah, selbst die Kinder von ihren Eltern oder die Eltern von ihren Kindern. Also sagt Allah Azza wa Jal, an jenem Tag wird Vermögen und werden die Kinder nichts bringen. Wer wird gerettet? Derjenige, der mit gesundem Herzen ankommt. Allah Azza wa Jal sagte nicht, wer ein gesundes Herz besitzt, sondern wer mit gesundem Herzen ankommt, also bei Allah angelangt. Also haben wir hier eine Bewegung hin zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, zwischen dem Herzen und der Tat ist eine Strecke. Und zwischen der Tat und dem Herzen ist eine Strecke. Und zwischen dem Herzen und Allah ist eine Strecke. Und die Strecke zu Allah wird nicht beschritten mit den Füßen, sondern mit dem Herzen. Zwischen der Tat und dem Herzen ist eine Strecke. Heißt was? Das bedeutet also, wenn du eine Tat getan hast, du betest, du fastest, du liest Koran, du machst einen Dhikr, dann heißt das nicht, dass diese Tat sofort in dein Herz gelangt. Du musst diese Tat nehmen und in dein Herz reinbringen. Und das merkt jeder von uns. Wir beten, aber wir spüren keinen Anstieg des Imans. Möge Allah uns erziehen. Möge Allah Azza wa Jal unseren Iman stärken. Du liest Koran und trotzdem bist du so, wie du bist. Du hast dich nicht geändert. Die Sünden sind nicht weniger geworden. Deine Achtlosigkeit hat sich nicht verabschiedet. Warum? Weil du diese Tat, die du getan hast, nicht in dein Herz eingeführt hast. Denn der Shaitan, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, wenn es Shaitan in das Herz reingelangt, stoßt er alle Taten weg. Er sorgt dafür, dass diese Taten gar nicht in dein Herz reingelangen. Also musst du diesen Shaitan in deinem Herzen herausbringen. Und das geht wie? Durch eine Überschwemmung der Ibadah. Also du musst ihn da rausspülen aus deinem Herzen, wie durch mehr Ibadah, durch mehr Gottesdienste, durch mehr Taten. Dann irgendwann mal werden diese Taten tatsächlich in dein Herz gelangen. Das ist genau, also ein anderes Beispiel, du betest, aber hast kein Khushu'. Also du bewegst dich, du liest Koran, du liest Al-Fatiha, du sagst Subhana Rabbi al-Azim, gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige, aber du empfindest kein Genuss, du empfindest diesen Khushu', die Demut nicht. Das ist eben die Bedeutung, diese Tat ist nicht in dein Herz angekommen. Wenn die Tat in dein Herz angekommen ist, dann musst du dieses Herz nun benutzen, um zu wandern zu Allah. Ibn al-Qayyim spricht von Auswanderung zu Allah. Er spricht von zwei Auswanderungen in seinem Werk Tariqu al-Hijratain. Der Weg der zwei Auswanderungen. Einmal eine Auswanderung zu Allah und einmal eine Auswanderung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Auswanderung zu Allah ist Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und die Auswanderung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eben Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Also das Glaubensbekenntnis ist die Auswanderung, sind die beiden Auswanderungen. Einmal die Auswanderung zu Tawhidul Ibadah und einmal die Auswanderung zu Tawhidu Al-Ittiba'. Also die Auswanderung zur Bestätigung der Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Niemand wird angebetet außer Allah. Und die Bestätigung der Einzigkeit in der Befolgung. Niemand wird befolgt, außer der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet natürlich von den Menschen. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihn folgen wir, weil er die Offenbarung Allahs uns verkündet hat. Also dieser Weg, der wird beschritten, hinterlegt mit dem Herzen. Es gibt einen Gelehrten, der heißt Al-Hakim al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Das ist nicht Al-Imam al-Tirmidhi von den Sunnah, Sunnah al-Tirmidhi, ein anderer Gelehrter. Er heißt Al-Hakim al-Tirmidhi. Und er hat ein Büchlein über das Herz geschrieben. Und er hat dort erklärt, dass das Herz aus vier Bestandteilen besteht. Wo hat er das abgeleitet? Aus dem Koran. Also er redet hier aus dem Koran. Und es ist interessant, dass auch natürlich auch in der Anatomie des Menschen, wir wissen auch, das Herz besteht aus vier Bereichen. Ja, haben wir Kardiologen hier? Diese Vorkammern und wie heißen die Dinger? Bismillah. Vorhöfe, ne? Und so weiter. Aber darum geht es nicht. Wobei die Beziehung zwischen dem Herzen, dem anatomischen Herzen, und dem religiösen Herz eine hochinteressante Angelegenheit ist. Denn Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat was gesagt, als er gesagt hat, die Taqwa ist wo? die Gottesfurcht. Und wo hat er gezeigt, alayhi salatu wassalam? Hier. At-taqwa ha-huna. Gottesfurcht ist hier. Und was ist hier? Auch dein anatomisches Herz, oder nicht? Also dein physisches, dein leibliches Herz. Das heißt also, tatsächlich muss es irgendeine Beziehung geben, aber das ist nicht unser Thema. Ja, da können gerne die Kardiologen darüber reden. Wir reden jetzt über das religiöse Herz. Und wir wissen, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat auf die Brust seinen Finger gerichtet. Und Allah azza wa jal sagt über Iblis, möge Allah uns vor ihm bewahren, dem Teufel, alladhi yuwaswisu, wo? Fi sudurin nas, der in die Brust der Menschen einflüstert. Also muss dieses Herz irgendwas mit diesem Organ hier zu tun haben. Aber das ist nicht unser Thema jetzt. Al-Hakim al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, sagte, das Herz besteht aus vier Bereichen. Erstens, As-Sadr, die Brust. Das ist das Tor der Herzen. Wenn dieses Tor geöffnet wird, gelangt die Information rein in das Herz. Ist es eine gute Information? Eine Information über Allah subhanahu wa ta'ala, über seine Religion, über die Glaubenslehre, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wird diese Information in deinem Herzen gedeihen und es wird die Ursache sein für die Tat, für die Umsetzung. Ist es eine schlechte Information, also eine Einflüsterung des Teufels, dann eben das Gegenteil. Dann wirst du sündigen. Aber der Prozess von Informationsaufnahme bis Handlung, da ist eine Strecke. Wie Ibn al-Qayyim, rahimahullah, gesagt hat. Also, das Tor des Herzens ist die Brust. Beleg, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Wo flüstert er ein? Wo beginnt die Intrige des Teufels? Bei der Brust. Also bei der Einflüsterung. Wie wäre es mit dieser Sünde? Guck mal, du bist richtig toll. Junge, das hast du toll gemacht. Ja, ob jetzt eine Sünde oder die Hochmut in der Ibadah. Weil Shaitan, wie Ibn al-Qayyim auch gesagt hat, schnüffelt am Menschen. Wenn er merkt, das ist jemand, der mag die Triebe und Begierden, dann flüstert er was ein. Wie wäre es mit Disco, Alkohol, Frauen im Haram und so weiter. Wenn er merkt, also das ist überhaupt nicht sein Ding, ja, der schnüffelt rum und sagt, naja, eigentlich mag er die Religion, alles klar, dann hör mal zu, bete, oh, boah, du bist toll, du hast gebetet, du hast Qiyamul Layl gemacht, guck mal, du kannst so toll lesen, Koran, du hast so viel Wissen, damit er dich zu was führt? Zur Hochmut. Das sind die Intrigen des Shaitan. Wo beginnt das? In der Brust. Dann ist der nächste Schritt, die nächste Kammer, ist Al-Fuad, beziehungsweise, entschuldigt, Al-Qalb. Also Al-Sadru, dann kommt Al-Qalb. Al-Qalb wurde Al-Qalb genannt, weil er sich wendet und dreht. Und Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns ein Beispiel gegeben für diese Bedeutung. Er sagte, alayhi salatu wassalam, das Herz eines Gläubigen, das Herz ist so wie eine Feder. Das Herz ist so wie eine Feder, die vom Winde verweht wird. Sie dreht sich von Rücken auf den Bauch. Ja, also, Wahran li batn. Also sie dreht sich, eine Feder. Schon mal eine Feder gesehen? So, und wenn die jetzt in der Luft fliegt, da kommt ein Wind von rechts, ein Wind von links, ein Wind von oben, ein Wind von unten. Was macht diese Feder? Sie bewegt sich so und so. So ist dein Herz. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, der Mensch steht auf als Gläubiger und am Abend ist er ungläubig. Und ein anderer ist am Abend ungläubig. Und am nächsten Morgen ist er gläubig. Also der Mensch ändert seine Haltung. ändert seinen Zustand. Und deswegen müssen wir Allah anflehen, dass er uns festigt, subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet also, wenn die Information, zum Beispiel über Allah, Allah sieht dich, Allah hört dich, die Engel sind neben dir, rechts und links, der rechte Engel schreibt die guten Taten auf, der linke Engel schreibt die Sünden auf. Diese Glaubenslehre, die wir lernen, ist ja nicht dazu da, um zu diskutieren oder zu philosophieren, sondern die Glaubenslehre, die Aqida, lernen wir, um es umzusetzen, um es in Taten zu verwirklichen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer die Glaubenslehre mit dem Charakter verbunden. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der möge Gutes sagen oder schweigen. Dass du Gutes sagst oder eben schweigst, ist was? Ist ein Charakterzug. Was führt dich zu diesem Charakterzug? Dein Glaube. Deswegen hast du einen richtigen Glauben, eine richtige Aqida, dann muss das deutlich werden in deinem Charakter. Hast du einen schlechten Charakter, dann hast du eine falsche Aqida. Aber Sekunde mal, ich habe alle Bücher von Ibn Taymiyyah auswendig. Wie sieht dein Charakter aus? Ich habe bei 100.000 Gelehrten gelernt. Wie sieht dein Charakter aus? Das ist kein Maßstab. Das heißt, dass du viel Wissen hast, ist nicht der Maßstab, sondern was setzt du um von diesem Wissen? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sagte, Wissen ist nicht das Anhäufen von Informationen. Wissen ist Umsetzung. Umsetzung in Taten, insbesondere in welche Taten? Im Charakter. Dass du ein anständiger Mensch bist. Und deswegen, Rasul alayhi salatu wassalam, als er zusammenfassen wollte, warum er überhaupt entsendet wurde von Allah, warum hat Allah ihn geschickt? Die Religion des Islams ist eine gewaltige Religion. Es gibt verschiedene Themen. Es gibt Handelsrecht, Eherecht. Es gibt verschiedene Aspekte. Der Islam redet über Bitcoin, der Islam redet über Umweltschutz, der Islam redet über alle Sachen. Detailliert. Es gibt Gottesdienste, Gebet, Fasten, Pilgerfahrten. Aber was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam war Sinn und Zweck seiner Entsendung? Er sagte, innama bu'ithtu. Ich wurde nur geschickt, entsendet, لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ, damit ich den guten Charakter vervollständige. Ja, hast du keine andere Aufgabe, ja Rasulallah? Müssen wir nichts anderes machen? Warum sagt er, meine Aufgabe, warum ich überhaupt geschickt wurde, ist der gute Charakter? Ja, was ist mit den Gebeten? Was ist mit Handelsrecht? Was ist mit allen anderen Geboten und Verboten im Islam? Kleidervorschrift, Essensvorschriften, die Ibadat, die Gottesdienste und die Gebote sind dazu da, dass du einen guten Charakter hast. Sinn und Zweck und Weisheit der Gottesdienste ist, dass du am Ende nicht lügst und nicht betrügst und dass du gut bist zu deinen Eltern und zu den Nachbarn und dass du nichts Schlimmes sagst und so weiter und so fort. Heißt also, derjenige, der einen schlechten Charakter hat, dessen Herz ist was? Krank. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, dieses Wissen, das ist genauso wie, du hast einen Motorschaden, jetzt tankst du deinen Tank voll, ja? Diesel, Benzin, was tankt ihr noch? Ja, Strom, ist ja egal was, so. Und das Auto fährt nicht. Ist der Treibstoff falsch? Nein, der Treibstoff ist richtig. Ich habe jetzt neben Dieselmotor, habe ich auch Diesel getankt und nicht Benzin. Ich habe da nichts Falsches gemacht. Warum fährt das Ding nicht? Der Motor ist kaputt. Das bedeutet, ich habe Wissen über Allah und ich kann dir 5 Vorträge halten über die Aqida und alle Sekten werde ich widerlegen, aber der Charakter wird Allah bewahren. Also, Treibstoff ist da, er ist auch richtig, dieser Treibstoff, aber sein Motor ist kaputt. Also, Al-Qalb ist derjenige Ort, in dem die Information gelangt. Und was passiert? Der Mensch ist hin und her gerissen. Und das erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala über die Seele. Die Seele hat drei Stufen. Die Erziehung der Seele führt zu drei Ebenen. Grundsätzlich, wenn die Seele nicht erzogen wird, wenn man die Seele lässt ohne Erziehung, dann ist es was für eine Seele? Eine Seele, die stets zum Schlechten aufruft. Inna nafsa la'ammaratun bissu. Wahrlich, die Seele ruft stets zum Schlechten auf. Das ist der Grundzustand ohne Erziehung. Der nächste Schritt ist was? An-Nafs al-Lawwamah, die tadelnde Seele. Was ist diese tadelnde Seele? Es ist die Seele, die Gewissensbisse bekommt oder hat. Ah, warum habe ich jetzt gesündigt? Warum habe ich das Gebet vernachlässigt? Soll ich sündigen? Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Mach's doch. Nein. Dieses Hin und Her, das ist diese tadelnde Seele. Warum? Weil das Herz, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verglich mit der Feder, mal so ist, mal so ist. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Herz, dass es kocht, ja, wie ein Topf. Das Herz kocht, blubbert, so wie ein Topf, ja, der erhitzt wurde. Was soll das bedeuten? Das bedeutet ebenfalls mangelnde Beständigkeit. Ja, es wackelt. Es ist nicht fest. Es ist nicht stabil. Das ist wann? In diesem Stadium, dass diese Information von der Brust, das war ja das Tor. Du hast gehört, dass du gut sein sollst zu dem, der schlecht ist zu dir. Das ist die Info jetzt. Ahsin ila man asa'a ilayk. Sei gut zu demjenigen, der schlecht ist zu dir. Ist das einfach oder ist das schwer? Sehr schwer. Du musst jetzt einen Krieg anfangen mit deiner eigenen Seele. Deine Seele sagt, nein, wie, und der hat mir das angetan und bla bla bla. Es geht jetzt nicht darum, jemand schadet dir immer noch und wenn du jetzt näheren Kontakt hast, bist du tot oder dann hast du dein Geld. Nicht darum. Sondern jemand hat was getan, schlecht über dich geredet, Allahu A'lam hat den Termin nicht eingehalten, irgendetwas. So, und jetzt sollst du gut sein zu ihm. Die Info hast du jetzt bekommen. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns erzogen, das zu tun. Jetzt kommt diese Info in dein Herz. Ja, okay, nee, kann ich nicht. Oh, was mache ich? Das kannst du nicht. Und dann, aber das ist nicht Erniedrigung. Der denkt, das steht jetzt 1:0 für ihn. Aber nein, aber das ist doch gut. Rasul sagt, dieses Hin und Her. Warum? Weil dein Herz jetzt arbeitet. Kocht, brodelt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im anderen Hadith erwähnt hat. Und da sagen die Gelehrten, wenn Allah dein Herz festigt, geht die Information weiter. Wirst du jetzt etwas tun? Nein, nein. Du bist noch unschlüssig. Soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, soll ich nicht. Jetzt geht es zur nächsten Station, zur nächsten Abteilung im Herzen. Und zwar Al-Fu'ad. Al-Fu'ad. Was ist Al-Fu'ad? Im Deutschen wird alles mit Herz übersetzt. Das ist das Problem, dass die arabische Sprache viel mehr Wörter hat. Wisst ihr, wie viele hat es nochmal? 12 Millionen, bitteschön. Dann erklär mal eine Sprache, die 12 Millionen Wörter hat, mit der Sprache, die, Allahu Akbar, wie viel hat Deutsch? Ja. Gute Nacht. Ja, also. Deswegen, das wird alles als Herz übersetzt. Sagen wir mal das Innere. Also Brust, Herz, das Innere. Sadr, Qalb, Fuad. Was ist Fuad? Al-Fuad im Koran. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Linuthabbita bihi Fuadak. Damit wir dein Herz, aber jetzt nicht Qalb, sondern Fuad festigen. Al-Qalb ist nicht gefestigt. Al-Qalb nach der Festigung ist es ein Fuad. Der Koran ist sehr präzise in der Wortwahl. Es sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Er benutzt hier nicht Qalb, er benutzt hier Fuad. Warum? Weil Fuad ist die Stabilität des Herzens. Das war's. Jetzt ist es fest. Das heißt, dieses Hin und Her, soll ich verzeihen, soll ich nicht verzeihen, soll ich ihm Gutes tun, soll ich nicht tun, ich zeig's ihm, nein, ich zeig's ihm doch nicht, komm, ich schenke ihm was, und auf keinen Fall. Diese Station des Herzens hast du überlebt durch Allah, weil er dich gefestigt hat. Indem er dich festigt, wird dein Fuad nun diese Stabilität haben. Ja, ich werde Gutes tun. Obwohl er mir Schlechtes angetan hat. Hast du jetzt was getan? Nein. Du hast den Entschluss gefasst. Aber hast du jetzt tatsächlich was umgesetzt? Doch nicht. Erst einmal hast du endlich Ruhe. Selbst wenn jetzt andere Einflüsterungen kommen, die anderen Leuten, du willst ihm verzeihen, das kannst du nicht machen, guck mal, jahrelang hat er über dich geredet und so weiter und so fort. Aber das prallt ab bei dir. Warum? Die Info, dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist im Fuad gelandet. Das war's, jetzt sagt, was ihr wollt. Ich mache das, was der Prophet sagt, alaihi salatu wasallam. Ob euch das gefällt, nicht gefällt, ob ihr denkt, ich bin erniedrigt jetzt oder so, das ist mir egal. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat es mir gesagt. Möge Allah uns erziehen. Dann geht es weiter zu dem letzten Abschnitt des Herzens. Und das ist Al-Lub. Al-Lub kann unterschiedlich übersetzt werden. Al-Lub einmal als Verstand. Ulul Al-Bab, die Besitzer von Lub. Plural von Lub ist Al-Bab. Ulu bedeutet die Besitzer von. Ulul Al-Bab, also die Besitzer von Lub. Ja, was heißt es Lub? Kann mit Verstand, also diejenigen, die Verstand haben, diejenigen, die nicht unvernünftig sind, also die Vernünftigen. Aber wenn wir uns jetzt das im Bezug auf das Herz betrachten, weil wie gesagt, Hakim al-Tirmidhi erwähnte ja das als vierter Abschnitt des Herzens. Was ist also Al-Lub? Der Kern. Das Innere des Inneren deines Herzens, der Kern. Wenn die Info im Kern ist, wirst du handeln. Jetzt kommt die Umsetzung. Woher haben wir das? Aus dem Koran. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ seht, فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Jene, die hören, die die Rede vernehmen, hören und dann das Gute davon umsetzen. Also es gibt eine Handlung, also es wird was getan, es wird etwas umgesetzt. Das Gehörte, die Info, die durch deine Brust in dein Herz, Qalb, dann in Al-Fuad, das Innere. Jetzt kommt es wohin? In den Kern. Al-Lub, was ist mit denen? Die setzen es um. Jene, die das Richtige, also das Gute, الَّذِينَ يَسْتَنِمْعُونَ الْقَوْلِ, diejenigen, die die Rede hören und dann was, wem folgen? Dem Guten davon. Natürlich nicht dem Schlechten. Jemand sagt ja, verzeih ihm nicht. Nee, zeig's ihm. Junge, du hast die Macht, unterdrück ihn. أعوذ بالله. Nein, أعوذ بالله, استغفر الله. Was sagst du da? Also du, was nimmst du auf? Nur das Gute an der Rede, nicht das Schlechte. Wie bezeichnet Allah diese, die das Gute dann tatsächlich umsetzen? Sie besitzen Lub. Heißt was? Also die Information ist reingekommen in das Innere des Herzens. So schwierig ist es, dass die Info Wirkung zeigt. Deswegen sagte Ibn Qayyim rahimahullah, zwischen der Tat und dem Herzen ist eine Strecke. Also musst du an dir arbeiten. Also musst du darauf achten, was sind die Hürden? Denn Shaitan schickt dir mehrere Feinde, um dich davon abzuhalten. Ob von den Jinn oder von den Menschen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sieht, min al-jinnati wal nas. Min al-jinnati wal nas. Also, derjenige, der einflüstert in die Brüste, der Nas. Nas, erstmal. Ja. Belassen wir es beim arabischen Begriff. Auch hier sehen wir wieder, du kannst dich das Arabische immer direkt 100% mit dem Deutschen übersetzen. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Derjenige, der einflüstert, also der Teufel, in die Brüste der Nas, wird Menschen übersetzt. Ja. Von den Jinn und den Menschen. Diese Ayah von den Jinn und den Menschen kann zwei Sachen bedeuten. Einmal der Handelnde und einmal das Objekt, das Opfer. Was soll denn das heißen? Einmal kann das bedeuten, min al-jinnati wan-nas bezieht sich auf alladhi yuwaswisu. Also, es gibt Jinn, die flüstern ein, und es gibt Menschen, die flüstern ein. Also, min al-jinnati wan-nas, von den Jinn und den Menschen, ja, was ist mit denen? Sie flüstern ein in die Brüste der Menschen. Also, es gibt Shayatin al-Ins und Shayatin al-Jinn. Also, Satane in Menschengestalt, also Menschen, und Satane der Jinn, die Welt der Teufel eben. Das heißt, du kannst jemanden haben, der sagt dir, hör mal zu, warum betest du jetzt schon wieder? Können wir später und so weiter. Oder, guck mal, ich muss jetzt mal Koran lesen. Kannst du doch später machen. Er will dich ablenken. Und es gibt auch die Shayatin, Al-Jinn, die das machen. Die flüstern dir ein. Und wie wär's denn mit dieser Sünde? Guck mal, du hast jetzt Zeit, du bist alleine. Wie wär's, keiner sieht dich. Du vergisst, dass Allah dich sieht. Du vergisst, dass die Engel dich sehen. Das ist ja auch ein Aspekt, dass Shaitan uns in eine Art, also uns so eine Narkose verabreicht, dass wir all diese Aqida vergessen. Es gibt Hölle, es gibt Paradies, es gibt die Engel, die alles aufschreiben. Allah, seinen Namen, der Allhörende, der Allsehende, der Allkundige. Während du sündigst, weg. Du erinnerst dich nicht an diese Sache. Du bist betäubt. Also es gibt Menschen, die flüstern ein, und es gibt Jinn, die flüstern ein. Die zweite Deutung, min al-jinnati wan-nas, also die Opfer. Das bedeutet also, al-Shaytan flüstert ein in die Brüste der Jinn und in die Brüste der Menschen. Da könnte jetzt jemand kommen, wie natürlich die Gelehrten auch gesagt haben, aber Sekunde mal. Allah sagt was? Alladhi yuwaswisu fi suduri was? An-Nas. Derjenige, der einflüstert in die Brüste von wem? An-Nas. Und was ist An-Nas? Menschen. Da kommt die Antwort, aber Allah Azza wa Jal nannte auch die Jinn mit Begriffen, die eigentlich für Menschen benutzt werden. Rijalun min al-Jinn. Also Männer unter den Jinn. Normal, ein Rajul ist was? Ein Rajul ist ein Mensch, oder nicht? Also kann es sein, dass wir diese Begriffe, Mensch, Mann, Person, die eigentlich für Menschen verwendet werden, können wir auch rein sprachlich gesehen, ist es korrekt, es auch für die Jinn zu benutzen. Und das ist das Besondere am Koran. Al-Quran packt dir mehrere Begriffe in ein und demselben Wort. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla diese Sprache auserkoren für diesen Quran. Sowas kannst du nicht machen mit anderen Sprachen. Ein und dasselbe Wort hat viele Bedeutungen. Und das ist bekannt im Arabischen. Ja, also Ich glaube, das Kamel, wie viele Wörter es gibt, oder lau eine habe ich vergessen, ja, 20 oder sogar viel, viel mehr. Und alles bedeutet am Ende Kamel. Je nachdem, wie alt es ist, je nachdem, wie es aussieht und so weiter und so fort. Das heißt, die arabische Sprache ist geeignet, um in ein und denselben Wort viele Bedeutungen einzuführen. Also kommen wir zurück zu diesem Thema der Einflüsterung. Möge Allah uns bewahren. Al-Qalbu besteht aus diesen vier Bereichen. Und wenn wir das verstehen, dann müssen wir schauen, wie wir Wachen aufstellen, bevor überhaupt diese Einflüsterung in unser Herz gelangt. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bevor du sündigst, musst du schon Gedanken der Sünden verdrängen. Du darfst diese Gedanken nicht eintreten lassen in dein Herz. Weil einmal drin ist es schwer, dass du sie wieder rauskriegst. Gedanken schwirren rum, so wie Vögel. Und dann kann es sein, dass deine Seele einen Vogel packt. Ja? Du sitzt einfach so, als Shaitan kommt. Wie wär's mit Alkohol? Du wolltest gar nicht an Alkohol denken. Wie wär's mit Allahu A'lam, irgendein Film oder Allahu A'lam, was, irgendeine Sünde? Du hast jetzt gar nicht gedacht an die Sünde. Ja? Du bist zu Hause, bist auf der Straße. Auf einmal, zack, kommt ein Gedanke. Das ist ein Vogel, der schwirrt jetzt herum. Wenn du jetzt nicht arbeitest, wenn du jetzt nicht diesen Gedanken verdrängst, streck deine Seele die Hand raus und zack, her mit diesem Vogel. Film? Ja. Wie wäre das? Jetzt bin ich allein? Okay, eigentlich geht das. Das ist schon vielleicht zu spät, um da die Handbremse zu ziehen. Das heißt, sobald der Gedanke kommt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sofort Zuflucht suchen bei Allah. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem vertriebenen Satan. Vor dem verbannten Satan. Ar-Rajim, also vertrieben, verbannt aus der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt also an mehreren Stellen, du musst die Gedanken verdrängen. Wegdrücken, das ist eine Arbeit, das geht nicht automatisch. Das heißt, du kannst dir sagen, okay, ich warte jetzt, irgendwann ist der Gedanke weg. So funktioniert das nicht. Der Shaitan wird dich nicht in Ruhe lassen. Und wenn du nicht diesen Gedanken verdrängst, wird was kommen? Wird die Seele ihn packen und dann kommt es zu was? Zu einem Entschluss. Auch hier wieder in der arabischen Sprache gibt es mehrere Begriffe für Gedanken, Absicht, Entschluss, ja, diese Phasen. Zuerst hast du nur einen Gedanken. Dafür wirst du auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt das nicht auf. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, man hamma. Wer vorhat, eine Sünde zu begehen. Es war also was? Ein Gedanke. Sag mal, wie wäre es mit Alkohol? Das ist nur ein Gedanke. Wird das jetzt niedergeschrieben, so du wirst jetzt in die Hölle kommen, weil du diesen Gedanken hattest? Nein, wirst du nicht. Aber das andere ist was? Al-Azm, Entschluss. Das ist auch im Herzen. Du hast so etwas getan, du hast nichts getan. Ihr kennt vielleicht den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt vier Personengruppen. Der eine, dem hat Allah subhanahu wa ta'ala Vermögen gegeben und Wissen. So setzt er sein Vermögen ein für Gutes. Baut Krankenhäuser, Brunnen, gute Sachen. Der zweite hat kein Vermögen, aber Wissen. Und er sagt, hätte ich so viel Geld wie der erste, hätte ich das gleiche getan. Du hast kein Geld. Also wenn ich Geld hätte, ich würde Krankenhäuser bauen, Brunnen bauen, ich würde Waisenkinder aufnehmen, ich würde Gutes tun, ich würde spenden. Du hast das Geld nicht. Das sind jetzt Gedanken, die du hast. Aber diese Gedanken sind keine Gedanken, die nur schwirren, sondern Entschlüsse. Also im Herzen sind sie verankert. Das heißt, wenn du sofort jetzt Geld auf die Hand bekommen würdest, würdest du wirklich ein Krankenhaus bauen. Du bist so weit in deinem Entschluss, hättest du das Geld jetzt in der Hand, du würdest es machen. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese sind in der Belohnung gleich. Wie viel Lohn wir vergeuden. Du siehst ein schönes Krankenhaus, du hast mitgelesen, Status, hier ein Bruder hat einen Brunnen gebaut. Dann beabsichtigt, ja Rabbi, hätte ich das Geld, ich hätte einen Brunnen gebaut. Du kriegst den Lohn, als ob du einen Brunnen gebaut hast. Wenn du es ernst meinst, Allah azza wa jalla, ihn kannst du nicht täuschen. Er weiß, ob du, wenn du die 1000 Euro jetzt bekommen würdest, ob du es wirklich machst oder nicht. Weil unser einer, möge Allah uns vergeben, ja, ja, ich würde spenden. Und so, hier sind 1000. Ich wollte mir noch was kaufen. Dann mach den Rückzieher. Allah weiß, wie du denkst. Und ob du es ernst meinst oder nicht. Derjenige, der es ernst meint, ist das Geld da? Er macht es wirklich. Der kriegt den gleichen Lohn wie derjenige, der es tatsächlich umgesetzt hat. Die dritte Person ist wer? Jemand, dem Allah kein Wissen gegeben hat, aber Geld. Katastrophe. Dunya zu bekommen ohne Wissen, Katastrophe. Was haben wir gesagt, ist der Ausgangszustand der Seele? Sie ruft immer zum Schlechten auf. Also, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also gibt er sein Geld aus für Schlechte. Ah, er wird ungerecht oder macht irgendetwas, was schlecht ist, ja, mit diesem Geld. Und der vierte nun, der hat weder Wissen noch Geld. Und er sagt sich, hätte ich so viel Geld wie der dritte, der Geld hat aber kein Wissen, hätte ich das Gleiche gemacht. Diese sind in der Sünde gleich. Aber Sekunde mal, der hat doch nichts gemacht. Ja, ja, aber er hatte den Entschluss. Hätte er das Geld jetzt vor seiner Nase, er hätte es getan. Er war so weit, dass er einen Entschluss gefasst hat. Ja, ich mach's. Und das sind die Stadien der Absicht. Die Stadien der Absicht. Es fängt mit einem Gedanken an. Aber dieser Gedanke reift entweder zu einer guten Sache, zu einer guten Frucht oder zu einer schlechten Frucht. Wenn der Gedanke gereift ist, kriegst du schon den Lohn. Obwohl du ganz getan hast. Es ist immer noch eine Absicht. Es ist nicht mehr. Es ist ein Entschluss. Ist er gut, wirst du belohnt. Ist er schlecht, wirst du bestraft, obwohl du gar nichts getan hast. Die Gelehrten geben ein Beispiel. Stell dir mal vor, jemand will klauen. Okay? Und hat sein Opfer beobachtet, Wochen und Monate lang. Und er hat mitbekommen, der ist ab morgen im Urlaub. Das Haus ist leer. Also, freie Bude, er kann klauen. Er geht jetzt hin und will da einbrechen und ups, Flug hat Verspätung oder wie immer streiken die und der Flug fliegt doch nicht. Also ist er zu Hause geblieben, ich kann doch nicht klauen. Dem wird der Diebstahl trotzdem niedergeschrieben. Aber er hat doch nicht geklaut. Ja, ja, aber er hatte es vor. Er hatte einen Entschluss, er hat alles getan, um zu klauen, nur er konnte es nicht. Aber er wollte es. Er hat nicht darüber überlegt, ja, nein, na, das wird nicht niedergeschrieben. Er hatte den Entschluss gefasst und er hat alles daran gesetzt, dass er es tut, aber er konnte es doch nicht. Jemand wollte in die Disco, Bus hatte Verspätung. Oder will zur Kneipe, ist dicht. Außer wer wird belohnt? Der vorher es unterlässt für Allah. Der es unterlässt für Allah. Astaghfirullah, Uzubillah, ja Rabbi, bitte vergib mir. Was mache ich denn jetzt? Ich bin auf dem Weg zur Sünde. Ja Rabbi, vergib mir. Der wird natürlich belohnt. Aber der war doch auf dem Weg zur Sünde. Ja, ja, aber er hat sie unterlassen für Allah. Also wird er für sein Unterlassen belohnt. Das wären also einige erste Worte über das Herz, was es ist, welche Bestandteile das Herz besitzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz reinigen und mit dem reinen Glauben füllen. Möge Allah uns erlauben, dass unsere Herzen uns zu ihm und zu seiner Gnade führen. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.